Wir hören auf das Evangelium aus Lukas 15. Ehre sei dir, Herr. Es nahten sich Jesus allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Lob sei dir, Christus.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Wer von euch, der 100 Schafe hat, wenn er eins verliert, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht schnell und sucht das eine, bis er es findet? Und welche Frau, die mal einen Silbergroschen fallen lässt und auf dem Fußboden nicht mehr finden kann, sucht dann nicht sofort, bis sie diesen Silbergroschen findet, ist doch klar. Oder wer von uns, der mit dem Zug fährt und dann aus Versehen sein Handy im ICE liegen lässt, sein niegelnagelneues Smartphone, und es auf dem Bahnsteig merkt, wenn der Zug weg ist, ruft dann nicht sofort das Fundbüro an und geht zur Information und versucht alles zu tun, um dieses Handy wiederzukriegen, oder? Das ist Pech, wenn es vergessen ist, genau. Oder aber, wer kennt die Situation, dass er mal mit seinen Kindern im Zoo war und dann fehlt eins? Wer von uns würde dann nicht sofort alles tun, um dieses eine Kind zu finden, laut rufend durch die Gegend laufen, zur Information ausrufen lassen? Ist doch klar. Natürlich. Wenn ich was verliere, dann suche ich das, bis ich es finde. Nicht weiter verwunderlich, oder? Das sind nämlich zwei Geschichten, die wir gerade gehört haben. Und da geht es darum, dass jemand Sachen verliert und dann alles tut, um sie wiederzufinden. Und Jesus erzählt diese beiden Geschichten mit der Absicht, dass die Menschen begreifen, wenn was verloren ist, dann suche ich so lange, bis ich es finde. Und wenn man das dann liest, dann denkt man so, ja, aber Jesus, was hast denn du eigentlich verloren? Wahrscheinlich jetzt kein Schaf und kein Groschen und kein Handy und keine Kinder. Worum geht's denn bei dir eigentlich? Der Text, den wir gerade gehört haben, der fängt an mit den Worten: Es nahten sich ihm alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die murrten und sagten: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Ja, bei den Pharisäern kann man sich immer so ein grolliges Gesicht vorstellen. Da habe ich mir überlegt, es nahten sich ihm alle Zöllner und Sünder, also wirklich alle, die es damals in dem Land gab. Der Punkt hier ist, diese Szene passiert regelmäßig, jeden Abend, alle Tage wieder. Den Jesus, den mochten ja viele, ne? Aber es gab so eine Kategorie von Mensch, die ist total auf den abgefahren, würde man heutzutage sagen. Wenn der kam, dann sind die alle zusammengeströmt, haben den möglichst schnell umringt, haben nach möglichst großen Hausausschau gehalten und sind dann mit ihm zusammen da rein. Und dann waren sie drinne. Eine Stunde, zwei Stunden. Und Jesus hat erzählt von seinem Zuhause, dem Himmel, von seinem Vater, Gott. Und dieser Sorte Mensch, den hat es ganz besonders gefallen. Steht nicht drinne, aber wenn man das so liest, dann kriegt man den Eindruck, dass Jesus sie dabei mit so einem besonderen Blick angesehen hat. Dieser, ich bin heute nur für dich hier und ich mag dich sehr gerne. Ja, und diese Gruppe, das waren nun ausgerechnet die Zöllner und Sünder. Die Verlorenen. Leute, wenn man es mal ganz direkt sagt, die sich im Leben verirrt haben, die sich ins Abseits manövriert haben. Und zwar so sehr, dass man eigentlich sagen kann, die sind bei lebendigem Leib schon tot. Die sind wirklich komplett, die sind dabei umzukommen. Die brauchen keine Maske oder keine Fassade mehr, um irgendwas zu verstecken. Wo andere heimlich eine Affäre haben, im Internet oder sonst wo, da haben die Menschen einfach offen eine unmoralische Beziehung. Und wo andere sich so unterm Tisch paar Bestechungsgelder annehmen, da haben diese Menschen sich einfach ganz öffentlich zum Handlangern der Besatzungsmacht gemacht. Und auch gern mal ein bisschen mehr mitgenommen als der fällige Steuersatz. Und als anständiger Mensch, als anständiger Bürger hat man sich gesagt, nee, mit denen will ich gar nichts zu tun haben. Wenn die da längs kommen, gehe ich einen großen Bogen drumherum. Und wenn die grüßen, dann grüße ich nicht zurück. Ja? Tja, so sind sie, die Zöllner und Sünder, diese Verlorenen. Das Einzige, was uns wieder irritiert, ist, dass ausgerechnet Jesus sehr gerne mit diesen Menschen zusammen war. Und bevor wir dieser kleinen Irritation nachhängen, wollte ich ja eigentlich, ja wenn ich ganz ehrlich bin, wollte ich Sie fragen, wer denn hier gerade bei uns die Verlorenen sind. Der junge Mann gegenüber, 25, wohnt immer noch bei seiner Mutter. Die Nachbarn haben mir gesagt, er hat die dritte Lehre abgebrochen. Abends im Park mit seinem weißen Jogginganzug und den weißen Turnschuhen. Und dann kann es auch schon mal gut und gerne 1 Uhr nachts sein. Die gröhlen und sind so laut. Kein Wunder, dass der es morgens nicht zur Arbeit schafft. Und ich sehe das schon kommen. Ich sehe das schon kommen. Wenn der mal von Alkohol und Haschisch auf härtere Drogen umsteigt, dann sehe ich das ganz schnell kommen, dass der mir auch so einen Kaffeebecher entgegenhält und mich anbettelt. Verloren. Oder ich weiß nicht, wer von Ihnen morgens mit der U-Bahn nach Richtung Berlin reinfährt. Da begegnen einem ja auch alle Menschen. Vielleicht diese Mit-40erin da in der U-Bahn hat so schrille Klamotten an. Ja, das sind so diese Sachen, die beim ersten Mal waschen gleich fusseln. Und das sieht man ja dann, ja. Und hat so einen Kinderwagen und wackelt den, aber ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu kräftig. Handy an der Hand, laut. Und dann gucke ich unten in den Kinderwagen, da ist so eine Tüte mit etlichen Flaschen alkoholischen Getränken. Und ich denke mir, meine Güte, muss das denn sein? Das Kind wird vielleicht noch gestillt. Kannst du dich nicht am Riemen reißen? Im Leben verirrt, verloren. Oder vielleicht sind es auch der Investmentbanker, der viel Geld macht, während andere ihre Wohnung verlieren. Oder die junge Studentin hier in Berlin, die zwischendurch als Escortdame arbeitet. Oder vielleicht derjenige, der sie bucht. Ich würde Sie gerne einladen, die Augen zu schließen und einen kurzen Moment Ihren persönlichen Gedanken nachzuhängen und sich zu überlegen, wen haben Sie vor Augen, wenn Sie an jemand Verlorenes denken? Wer geht Ihnen da durch den Kopf? Haben Sie eine Person vor Augen? Vielleicht zwei? Sehen Sie, und jetzt kommt das Verrückte. genau zu dieser Person, genau zu dieser Person will Jesus. Und zwar nicht so wie ein Sozialarbeiter oder vielleicht so ein bisschen zurückhaltend, sondern leidenschaftlich und vehement und zielstrebig. So hat er gesagt, ich will zu dir. Genauso direkt und zielstrebig, wie ich zur Fundstelle gehe, wenn ich mein Handy suche. Und genauso zielstrebig, wie Sie zur Information im Zoo gehen, wenn es auf einmal heißt, Ihr kleiner Junge oder Ihr kleiner Enkel hat sich da angefunden. Genau mit dieser Zielstrebigkeit geht Jesus also zu diesen Menschen, an die wir gerade gedacht haben. Weil er weiß, da, wo die oder der jetzt ist, ist er falsch. Da, wo er hingehört, das ist zu mir, an das Herz Gottes. Und da gehe ich jetzt hin. Und ganz offensichtlich stößt Jesus der Lebensstil und die Affären und die raue Art oder auch die richtig dreckigen Dinge, die stoßen ihn kein bisschen ab. Oder zumindest ist das, was ihn anzieht, viel stärker. Und ganz offensichtlich, wenn wir mal uns nur an diese beiden Geschichten halten, müssen die Verlorenen auch gar nicht viel tun. Also ich meine das Schaf, ja? Das war da irgendwo verirrt im Dunkeln, hatte jetzt nicht irgendwie seinen kleinen GPS-Sender angemacht und gesagt, hallo, ich bin das verirrte Schaf. Nein, es war einfach nur da und der Hirte kam und hat es mitgenommen. Und dieser Groschen, der runtergefallen ist, das waren ja damals so Natursteinfußböden, der lag da irgendwo in so einer Ritze drinne und der hat jetzt auch nicht gesagt, bling, bling, hier bin ich, sondern der war einfach nur da in seiner Verlorenheit. Und die Frau hat ihn gefunden. Und genau das will uns Jesus, glaube ich, mit dieser Geschichte sagen. Es ist einfach nur dieses stille gefunden werden, in die Augen gucken und sagen, ja Gott, sei mir gnädig. Und dann, wenn das passiert, wir runzeln dann ja unsere Stirn und sagen, ja, ja, gut, okay, wenn du es ernst meinst, noch ein letztes Mal. Aber ich glaube, bei Gott ist das anders. Ich glaube, wenn jemand sich so finden lässt, dann gibt es wie so einen kleinen seidenen Faden, ja? Und dann wird hier so ganz leicht daran gezogen, so. Und dann oben im Himmel macht es aber was ganz Besonderes. Wenn dieser Faden gezogen wird, dann ist da Partyalarm. Ich stelle mir das wirklich so vor, dass in dem Moment, wo dieser Faden gezogen wird, im Himmel Gott, die Engel, Jesus, die Ältesten, einfach alle mal einen kurzen Moment aufhören mit dem, was sie machen. Und wie so nach unten auf die Erde gucken und denken, ja, ja, es ist passiert. Und wie sie dann selber diese unbändige Freude, diese Seligkeit in sich haben, weil sie wissen, da ist ein Mensch genau dahin, wo er hingehört. Der hat zugelassen, dass ihm Gott begegnet. Ich glaube, dass die Engel dann tanzen und entschuldigen Sie mir diese sehr menschliche Sprache, ich glaube, dass Gott sich dann auch mal eine Träne wegwischt. Weil ihn das berührt, weil das die tiefste Freude ist, die es überhaupt geben kann. Ich möchte Sie einladen, an die Person von eben zu denken und bei der Musik, die jetzt ein bisschen fröhlicher sein wird, glaube ich, einfach mal hinzuhören, wie sich Gott im Himmel über diese Person freut. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte. Wir sind doch die Gerechten, oder? Also ich schon. Sie? Also ich möchte schon gerne ein Gerechter sein. So einer, der brav ist und fromm ist und gerecht ist. Oder zumindest so tun, dass es nach außen hin so ist, ja? Und jetzt müssen wir erstmal damit klarkommen, dass es heißt, es ist über einen Sünder mehr Freude als über die 99 Gerechten. Ja wirklich, jetzt im Ernst, da ist mehr Freude, da ist mehr Party. Ich glaube, ich schließe mich mal ein, ja? Ich glaube, wir, die wir oft so brav und fromm und gerecht sein wollen, wir haben eine Heidenangst davor, dass wir bei irgendetwas erwischt werden könnten oder dass wir irgendetwas tun, was nicht gut ist. Das laute Herumschreien zu den Kindern, mache ich vorher die Fenster zu, oder dieses Lass mich in Ruhe zu dem Ehepartner, was jetzt auch nicht so voller Liebe kam, oder vielleicht dieser innere Hass auf dieses eine Geschwisterteil, schon längst erwachsen. Aber was da passiert ist, oh. Oder vielleicht auch unser aller Lieblingssünder, dieses Runtergucken auf andere und denken, so bin ich aber nicht. Warum um alles in der Welt wollen wir eigentlich so brav, fromm und gerecht sein? Es ist gut, fromm und gerecht zu sein, um das klar zu sagen. Aber was nicht gut ist, ist das in uns, was dunkel ist, zu verbergen und zu verdrängen. Es ist mehr Freude im Himmel über einen Sünder als über 99 Gerechte. Über einen Sünder, der Buße tut, der Jesus zu sich rankommen lässt. Und bitte, genau deswegen darf ich und dürfen Sie zulassen, dass wir Sünder sind. Wir müssen nicht auf Krampf äußere Gerechtigkeit zeigen. Das ist anstrengend und falsch. Und es tut gut, zuzulassen, dass da Licht reinkommt, was dunkel ist. Wissen Sie, wie erlösend das ist, wenn ich nicht mehr Mr. Perfect sein muss? Wissen Sie, wie gut mir das getan hat, als ich verstanden habe, dass ich zu meinen Kindern am Ende des Tages sagen kann, du, das vorhin auf dem Spielplatz, da war ich nicht fair zu dir, das tut mir leid. Und in den Augen der Kinder kommt dieser Blick, die sagen, ja, wirklich, Papa, du, ja, stimmt. Und es tut gut, das auszusprechen, seine Fehler zuzugeben und zu benennen und sich zu entschuldigen. Und dann dürfen wir feiern. Das ist genau der Swing oder Blues, den wir gerade gehört haben. Das ist genau die Stimmung im Himmel. Das ist genau das, wenn ich mein iPhone 7 aus dem Fundbüro wieder kriege. Oder das ist das, wenn ich mein Kind dann nach einer halben Stunde suchen wieder in den Arm schließe. Genau das ist es. Wenn ich selbst zugebe, ja, auch bei mir gibt es Sachen, die sind falsch. Und damit darf ich zu Gott kommen. Und das erlöst zu bekommen, tut gut. Dazu lädt uns Jesus ein. Ich bin gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist Gottes Masterplan für unsere Welt. Und ihr Gerechten, freut euch mit. Und wenn ihr merkt, ihr seid mal ungerecht, sündig, dann lasst das zu und bringt es in die Arme von Jesus. Bloß nicht so tun, als wäre es nicht da. Das ist das Einzige, was richtig blöd ist. Dem Arzt zeigen und geheilt werden, das tut gut. Und ganz nebenbei bringt es den Himmel zum Tanzen. Das ist auch schön. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Gott, in diesem Jesus, der sich uns zuwendet und der sagt, ich suche das Verlorene. Amen.